Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist Atem- und Trauma-Coach. Und Atmung ist ein Thema, was mich persönlich schon immer sehr interessiert hat, besonders im sportlichen Bereich, aber ich will natürlich auch alles andere darüber wissen. Deswegen habe ich mir Katrin eingeladen. Herzlich willkommen in der heutigen Folge.
Danke dir, Patrick.
Schön, dass du da bist. Erzähl mir doch mal, wie wird man Atem- und Trauma-Coach? Wie kommt man dazu?
Da hast du direkt eine große Frage am Anfang.
Na klar.
Das wird man nicht so einfach, vor allen Dingen ich nicht. Ich habe das nie geplant. Ich habe ganz ehrlich, damals bin ich zum Arbeitsamt gegangen, als es darum ging, was lerne ich jetzt, was mache ich jetzt, und habe da so einen kleinen Fragebogen ausgefüllt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man seine Fähigkeiten eingibt und Stärken, bla bla. Und dann hat es so einen Zettel ausgespuckt mit lauter Optionen. Und da waren eigentlich viele handwerkliche Sachen dabei. Und ich habe tatsächlich Kunstglaserin gelernt. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Aber das sind quasi die Menschen, die die bunten Fenster in den Kirchen bauen. Und das fand ich richtig spannend und faszinierend. Habe das durchgezogen, gelernt. Habe dann eine Firma gefunden, die für den Kölner Dom restauriert hat. Bin dann nach Großbritannien, um Glasrestaurierung zu studieren. Wollte das auch gerne als Selbstständige fortsetzen, und dann war ich auf einmal schwanger. Ich dachte, das war ein Tumor, weil ich so viel gearbeitet habe. Ich habe auch für den Xantner Dom restauriert. Aber das war mein Mädchen vor über 13 Jahren. Und damit hat sich eigentlich tatsächlich alles gewandelt. Ich war so auf meiner Fährte. Ich mache Fenster und mein Leben irgendwie, und war eigentlich ein totales Desaster damals. Habe das aber nicht gemerkt. Tatsächlich. Klar, ich dachte immer, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht, aber.
Inwiefern ein Desaster? Wie meinst du ein Desaster?
Oh, ich war. Ich hatte Bulimie. Insgesamt 18 Jahre, bis ich schwanger war mit meiner Tochter. Da hatte ich quasi meinen letzten Rückfall. Ich wurde 2006 mit Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Das heißt, ich war so Kraut und Rüben emotional, von hochbegeistert zu, wenn du jetzt ein falsches Wort sagst, dann hacke ich dir verbal den Kopf ab. Also ich bin nie handgreiflich geworden, aber schon schon sehr wutgeladen und mich selbst zerstört. Ich hatte Suizidversuche, also so wirklich das komplette Programm. Also ich habe mich geritzt, also alles, was man sich so vorstellen kann. Und aber ich habe da nie drüber nachgedacht, weißt du, Patrick, das war so, es war so, und ich habe drüber nachgedacht im Sinne von, oh Gott, ich krieg nichts auf die Reihe. Irgendwie, ich bin falsch, alles an mir ist falsch, ich krieg mein Leben nicht hin. Also das war immer so der große rote Pfeil, der auf mich zeigte, aber ich hätte keine Ahnung, was ich da anders machen kann.
Wusstest du, dass du wirklich Probleme hast, oder hast du das irgendwie von dir weggeschoben, oder hast du dir schon Hilfe gesucht gehabt?
Mir war schon klar, dass ich Probleme habe. Also ich habe super viel gearbeitet, auch immer nebenbei noch als Kellnerin, und eigentlich richtig gut Geld gemacht. Ich hatte richtig viele geile Jobs zwischendurch, mit denen ich richtig gut Geld gemacht habe. Aber es war immer ein Minus auf dem Konto, Dispo immer ausgeschöpft, zum Beispiel, weil ich das Geld für Essen direkt umgesetzt habe. Und ja, irgendwie schon, klar, wie ich das eben meinte. Ich mache und mache und mache, aber irgendwie kommt am Ende nicht viel dabei rum. Was stimmt hier nicht? Was stimmt mit mir nicht? Also es war eher so. Und als meine Tochter dann, als ich schwanger war mit ihr und sie zur Welt kam, das war wirklich wie so ein kleines Erwachen oder ein großes. Und zwar dahingehend, und das wusste ich damals nicht. Also ich habe damals quasi den Weg geebnet für das, was ich jetzt mache, indem ich angefangen habe, und ich kriege gerade Gänsehaut, zu merken, krass, das ist ein kleiner Mensch, ein kleines Leben. Und du weißt das jetzt selber, weil du gerade frisch Papa geworden bist. Das ist einfach so ein unbegreifliches Wunder, dass wir machen Menschen. Und ich als Mama, ich will alles daran setzen, dass dieser kleine Mensch gesund ist, dass es dem gut geht. Und da habe ich angefangen zu recherchieren, weil ich sie unbedingt stillen wollte und tragen wollte und in meinem Bett haben wollte. Dass meine Instinkte sind da auf einmal so wachgekitzelt worden, die vorher echt begraben waren, ganz, ganz weit weg waren. Und alle haben aber ringsrum gesagt, nein, du darfst sie nicht in deinem Bett haben zum Stillen im Krankenhaus. Nein, du darfst sie nicht so lange tragen. Du wirst die verwöhnen. Du wirst sie nie wieder los, die kleine Klette. Du musst also aufpassen.
Ich höre jetzt auch von allen Seiten, kommen ganz viele Tipps auf einen eingerasselt. Und jeder sagt auch was gefühlt was anderes. Ne?
Ja.
Und das habe ich bei meiner Frau ja auch irgendwie direkt schon gespürt und das hat sie mir auch so gesagt. Man hat das Gefühl, man weiß alles irgendwie plötzlich. Also man hat diesen Instinkt irgendwo.
Genau.
Ob
du hast auf jeden Fall
genau richtig ist. Aber der Instinkt der Frau ist, glaube ich, schon direkt da.
Ja, und du hast auch, also ich hatte einen ganz guten Instinkt, was ich gar nicht will. Also sie in ein Zimmer schieben, damit sie da schlafen lernen zum Beispiel. Und damals habe ich angefangen zu recherchieren. Ich habe ganz, ganz viele Bücher von amerikanischen Autoren, ganz oft William Sears und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gelernt, was junge Menschen brauchen, um sich gesund zu entwickeln. Also was wir für eine gesunde Gehirnentwicklung brauchen. Und damit habe ich, wie gesagt, den Grundstein für meine jetzige Arbeit gelegt und habe aber gleichzeitig auch gemerkt, was ich alles nicht hatte in meiner Kindheit. Also da bin ich so das erste Mal auf die Spur gekommen von aha, 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 warte mal. Da kamen so die ersten Zusammenhänge. Und zu meinem jetzigen Beruf, um deine Frage endlich zu beantworten, bin ich gekommen, weil wir 2017 ausgewandert sind nach Amerika. Daher war ich dann Mama von 2 Kindern, also gemeinsam mit meinem Mann, weil er einfach eine super Möglichkeit, eine Chance hier erhalten hat. Und da ist mir aufgefallen, dass ich all die Jahre, meine Tochter war da schon 6 und mein Sohn 2, ganz, ganz doll geachtet habe auf ihre Bedürfnisse. Bedürfnisorientiert, bedürfnisorientiert. Und habe aber damals noch nicht verstanden, dass bedürfnisorientiert heißt, dass alle Bedürfnisse wichtig sind, auch meine. Dass ich nicht gut geben kann, wenn ich leer bin. Das ist schon fast so ein abgedroschener Spruch, ne? You can't pour from an empty cup. Aber es ist so wahr. Wir können nicht geben, wenn wir am Limit sind. Und da habe ich angefangen zu gucken, okay, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich als Mutter? Was brauche ich als Partnerin? Was brauche ich als Mensch, als Frau? Was habe ich mir all die Jahre nicht gegeben? Und da hat eigentlich die Arbeit angefangen, auf mich zu gucken, auf mein Trauma zu gucken. Ich hatte vorher schon einen Therapeuten, der hat mir ja geholfen, aus der Bulimie rauszukommen. Das war, wie gesagt, bevor meine Tochter zur Welt kam. Aber da ging es einfach nochmal ganz viele Schichten tiefer dahingehend, dass ich angefangen habe, mit Ayahuasca zu reisen. Das ist eine Pflanzenmedizin. Da in der ersten Reise war ganz, ganz klar, ich muss was mit Atem machen. Das war super klar für mich. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe gesagt, ich muss was mit Atem machen. Und Thomas so, was musst du? Und ich habe recherchiert und gemacht. Und so hat sich, um die Geschichte abzukürzen, eins nach dem anderen ergeben. Ich bin immer wieder, wenn man so will, meinem Instinkt, meiner Intuition, meinem Herzen gefolgt. Ich hätte es damals nicht so benennen können, nicht so klar benennen können. Jetzt im Rückblick ist mir das total klar. Und ich habe mich immer wieder von Dingen befreit, die nicht zu mir gehören, die nicht meine sind, ob Glaubenssätze, Emotionen, all dieser alte Scheiß. Und da bin ich auch auf Dr. Gabor Maté gestoßen. Er ist einigen Menschen Begriff, er ist ja eine Koryphäe im Traumabereich. Und ich durfte mit ihm lernen, mit ihm trainieren. Und so ist das Bild rund geworden irgendwann. Also ich habe quasi durch meine Kinder etwas ändern wollen, etwas anders machen wollen, als meine Eltern das gemacht haben. Das ist mir nur zu einem Teil gelungen. Und darüber bin ich auf mein Trauma gestoßen. Und durch mein Trauma, durch das Erleben, okay, das, was ich hier gesagt bekommen habe, zum Beispiel Borderline-Persönlichkeitsstörung, das bin ich nicht, das ist nur ein Teil von mir. Es gibt Möglichkeiten, das zu verändern, da auszubrechen, war auch irgendwann ganz klar, ich will das, ich will nicht mehr Glasfenster restaurieren, sondern ich möchte Menschen auf ihrem Weg helfen, ja.
Jetzt habe ich natürlich ganz viele Fragen.
Ja, stimmt.
Ich fange mal ganz, ganz vorne an bei der ersten. Du hast gesagt, bei der Geburt deines ersten Kindes hast du dich dann damit befasst, was ein Mensch denn braucht, um von vornherein irgendwie gesund zu leben, aufzuwachsen, richtig?
Danach, als sie da war, als sie ganz im Außen kam, genau.
Was hast du herausgefunden? Also, was braucht ein Mensch, um gesund aufzuwachsen?
Ach, so viel Körperkontakt und Liebe wie nur möglich, um das jetzt mal runterzubrechen auf die Essenz. Weil, wenn wir geboren werden als Menschen im Gegensatz zu vielen anderen Tieren, sind wir für sehr, 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 sehr lange Zeit nicht überlebensfähig und abhängig. Und ich bin abhängig davon, dass du für mich da bist. Ich kann mir nicht selber Essen besorgen, ich kann mir nicht selber meine Windel wechseln und ich kann mich nicht zudecken, wenn mir kalt ist. Das heißt, und ich kann nicht reden. Alles, was ich machen kann, ist irgendwelche Geräusche von mir geben und darauf hoffen, dass du weißt, was mir jetzt fehlt und was ich brauche. Und womit wir nie verkehrt liegen, ist Beistand, Dasein. Selbst wenn die Windel trocken ist, selbst wenn das Baby scheinbar ausgeschlafen und satt ist, selbst wenn all diese Boxen abgecheckt sind, manchmal haben sie einfach nur ein Unwohlsein, Angst, keine Ahnung, der Bauch drückt, was auch immer es ist. Wir müssen das Kind nicht runterregulieren, sondern was wir machen dürfen, und das würde ich im Rückblick auch anders machen, einfach nur da sein, sagen, ach Gott, das fühlt sich jetzt wahrscheinlich echt schlimm an für dich. Ich höre dich, ich sehe dich, ich bin hier. Ich würde dir so gern helfen, ich kann das gerade nicht. Und mit deiner ruhigen Präsenz einfach nur den Raum schaffen, dass dein kleines Muckelchen da sein darf und sich gehört fühlt und gesehen fühlt und getragen fühlt. Ja.
Das ist mal ein guter Tipp. Und das, glaube ich, kann auf gar keinen Fall verkehrt sein.
Nein.
Ja?
Nein.
Dann hast du auch davon gesprochen, dass du bedürfnisorientiert erzogen hast. Ist das richtig? Ja. Was ist daran richtig oder was ist daran falsch oder was hast du geändert, vor allem danach, weil du gesagt hast, ich habe danach eher auf meine eigenen Bedürfnisse auch mal wieder geguckt?
Ja, ich war halt sehr fokussiert auf die Kinder und es ja richtig zu machen, so ja nicht ein ähnliches Trauma schlittern zu lassen. Das war zwar alles unbewusst, aber darauf lief es hinaus. Und ich habe sie gestillt getragen, wie gesagt, in mein Bett geholt. Und was daran, ich würde nicht sagen, dass es falsch war, weil wir lernen ja aus unseren Fehlern. Und das, ne, das ist ja alles valide und wichtig, diese Fehler, die wir machen, um unsere eigenen Schlüsse draus zu ziehen. Aber was ich im Rückblick sagen würde, ist, dass bedürfnisorientierte Erziehung heißt, wirklich auf alle Bedürfnisse zu gucken. Das Kind nicht 4 Jahre lang zu stillen, weil ich in irgendeinem Buch gelesen habe, die stillen sich irgendwann von alleine ab und wir feiern eine riesen Party an diesem Tag. Das ist bei uns nie passiert. Ich habe beide 4 Jahre gestillt. Beide haben eine Woche lang mit mir geschimpft und gekämpft. Und ich dachte wirklich, ehrlich, ne? Also da nicht in so eine Falle zu tappen, das möglichst super duper machen zu wollen, sondern zu gucken, jeden Tag einzuchecken. Bin ich das noch? Kann ich das noch geben? Stimmt das mit meinen Werten überein? Wie geht's mir dabei? Und unsere Kinder, die haben voll Bock zu kooperieren. Die wollen nicht, dass es uns schlecht geht. Was aber ganz oft passiert, wenn ich mir nicht klar bin, wenn ich denke, oh, aber ich habe gelesen, 4 Jahre ist gut und jetzt sind erst 3,5 Jahre vorbei und werde ich meinem Kind was Schlechtes tun? Die spüren das. Die spüren diese Unsicherheit und dass du nicht klar bist. Und da grätschen die. Also ich weiß heute, dass ich Nein sagen darf. Und das ist so wichtig. Und vor allen Dingen wir Frauen. Ich weiß nicht, Männern scheint das immer ein bisschen leichter zu fallen, habe ich den Eindruck. Also, aber das kannst du mir besser sagen. Dass wir wirklich auf uns gucken dürfen, Nein sagen dürfen. Und wenn wir das aus vollem Herzen meinen, dazu stehen, dann ist alles gut.
Ja, wünsche ich dir tatsächlich zustimmen. Also aus meiner Perspektive jetzt. Was anderes kann ich ja auch nicht beantworten. Aber bei uns ist es, glaube ich, auch so, dass ich da schon einfacher Nein sagen kann vielleicht manchmal oder mich da so ein bisschen rausziehen kann. Woran das liegt, kann ich dir gar nicht beantworten. Vielleicht ist es einfach so in der Natur. Ja.
Nee, es ist nicht einfach so. Ich glaube, dass wir von Natur aus tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen besser darin sind, in der Fürsorge zu gucken, was andere brauchen. Ich habe den Eindruck, dass das wahrscheinlich ein bisschen besser in uns angelegt ist, da einfach einen Sinn dafür zu haben. Und die Gesellschaft will aber auch, dass wir gute Mädchen sind. Es kommt nicht gut, wenn ich jetzt hier wütend auf den Tisch haue und sage, nee, auf gar keinen Fall. Ja. Warum bekommen so viele Frauen weniger bezahlt als Männer? Warum steigen so viel weniger Frauen auf in ihren Positionen und so weiter und so weiter?
Mhm. Das sind alte Denkmuster auf jeden Fall drin.
Ja.
Dann hast du eine Reise erwähnt. Da darfst du gerne nochmal genauer drauf eingehen. Das habe ich nämlich ein bisschen, das habe ich nicht ganz verstanden. Also warum, auf welche Reise bist du gegangen und warum?
Ayahuasca meinst du?
Genau.
Ja. Ayahuasca ist, und ich sage es im Vorhinein, ich bin eine Person, die keinen Alkohol angerührt hat, nichts geraucht hat, keine Drogen. Ich bin von allem immer ferngeblieben. Kaffee war das Härteste, was ich je zu mir genommen habe. Und Ayahuasca ist eine psychedelische Pflanzenmedizin.
Kenne ich seit ihr, wie heißt er denn, der Influencer Nummer 1?
Ach Gott.
Wie heißt er denn?
Ich weiß es nicht, er muss abgestürzt sein oder so, ja.
Ja, also auf jeden Fall irgendwie gerade jetzt in diesem Jahr oder letztes Jahr auch zum ersten Mal davon gehört, von dieser Pflanze tatsächlich. Vorher das nie auf dem Schirm gehabt.
Ich glaube eher, ich weiß den Namen nicht, ich
Julian,
wurde ihm
Julian Zito.
zugetragen. Ah ja.
Ja, jetzt weiß
Ich
ich.
glaube, er ist ein sehr schlechtes Beispiel. Ich habe das nicht wirklich verfolgt, aber ich glaube, er ist wirklich ein sehr schlechtes Beispiel. Und deswegen mag ich gerne tatsächlich ein Stück weit meine Erfahrung teilen, dahingehend, dass es mich gerufen hat, als ich davon das erste Mal gehört habe. Ich glaube, das war in einem Buch. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo ich das erste Mal, jemand hat das beschrieben, eine Frau. Und in dem Moment, als sie ihre Erfahrung beschrieben hat, die wirklich, das war eine Grenzerfahrung, es hat sich in mir alles zusammengezogen. Ich hatte Angst und ich wusste, ich muss das auch machen. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Und da sind wir wieder bei diesen Entscheidungen, die aus dem Innen kommen, wenn der Körper mich ruft und ich einfach folge und es ist dann später Sinn ergibt. Und ich habe aber 2 Jahre verstreichen lassen, bis ich tatsächlich gegangen bin, weil ich immer wieder drüber gelesen habe. Ich habe recherchiert, ich habe geguckt, was sind die Fakten. Was macht es? Was bringt es? Es wird in der Traumaheilung öfter eingesetzt mittlerweile, weil man da einfach tiefer und anders in den Körper, an die Wurzel der Sache dringen kann. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Und ich habe wirklich geguckt, dass ich ein Setting habe, was sicher ist, dass da Leute sind, die genau wissen, was sie machen, dass da medizinisches Personal ist. Also ich bin nicht zu irgendjemandem in die Garage gegangen und habe gesagt, los, lass uns jetzt mal einen kippen, wa? Das ist so ziemlich das Letzte, was wir wollen. Es ist im Prinzip genau das Gleiche wie bei den Babys, weil du begibst dich in eine Position, in der du super verletzlich bist, abhängig. Du kannst in gewissen Momenten nicht mehr vieles alleine machen. Selbst zur Toilette gehen war ein bisschen schwierig, weil das ist wie betrunken sein, nur noch ganz, ganz viel intensiver. Und da brauchst du einfach Menschen, denen du vertrauen kannst. Und die auch, wie ich das eben gesagt habe, die da sind, die dich sehen, die dich hören, die dich begleiten. Und wenn es nur ist, dass sie die Hand auflegen, weil sie können diesen Prozess für dich nicht machen. Und als ich das erste Mal getrunken habe, war es so intensiv. Wie gesagt, ich nehme nie irgendwelche Sachen. Mein Körper ist super sensibel, das weiß ich jetzt. Ich habe meine erste Dosis genommen, ich habe nichts gemerkt. Alle anderen waren in tiefen Prozessen. Ich so, was für ein Scheiß, hab einen Haufen Geld bezahlt und jetzt passiert hier nichts. Und dann hatten wir die Möglichkeit, so einen Booster zu bekommen. Und ich, ja klar, ich war die Erste. Als ich aufgestanden bin, habe ich gemerkt, aha, ich wanke. Und sie so, bist du sicher, dass du nichts merkst? Ich so, ja, aber voll, voll trotzig, voll. Also da kam so mein innerer Teenager raus. Und dann habe ich den Boost bekommen, das hat mich voll weggeschmettert. Also ich wurde mit meinen aller tiefsten Ängsten konfrontiert. Und ich habe auf Knien gebeten, nehmt das aus mir raus. Ich kann das nicht, das ist zu viel. Es war schrecklich, es war furchtbar. Und sie sagten, the only way out is through. Der einzige Weg hier raus ist durch. Und das ist, krieg gerade wieder Gänsehaut, immer und immer wieder wahr, wenn es um Traumaheilung geht. Wenn
Wie
es
fühlt
um
sich das an? Wie fühlt sich das an, diese, also in diesem Prozess, wie fühlt sich das an? Ich kann
Scheiße.
mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ich bin auch, also klar, ich habe schon in meinem Leben Alkohol getrunken und habe auch mal ordentlich zu viel getrunken. Aber auch das ist so das Einzige. Sonst halt nichts ausprobiert eigentlich. Deswegen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt.
Das erste Mal war wirklich scheiße, weil es mich komplett weggebeamt hat. Also wie ich das eben meinte, das ist wie betrunken sein und auch schlimmer. Es ist so ein Übelkeit, Schwindel, alles dreht sich. Ich bin immer mal wieder weg gewesen. Also ich weiß nicht, was ich in diesen Zeiten gemacht habe, ob ich da, ich keine Ahnung, ob ich nur da gelegen habe oder irgendwas gesagt. Es ist wirklich Halluzinieren. Bei meinem allerersten Suizidversuch hatte ich Alkohol mit Schlaftabletten gemischt und hatte ganz furchtbare Halluzinationen. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich nicht Drogen nehmen wollte, weil ich einfach so eine Angst hatte, dass mein Kopf kaputt geht und dass ich irgendwie hängen bleibe auf dem Trip. Sowas gibt es ja tatsächlich. Und dann kommen halt Bilder und Visionen und also es ist ganz schön viel und intensiv. Und dadurch, dass ich nie meine Angst gefühlt habe, ich bin ein Wutmensch gewesen. Borderline ist hier. Ich komme und zeig dir, wer hier Chef ist, ja? Wut ist eine Emotion, die macht groß und stark. Angst, da bist du wieder das Baby, das in der Nacht schreien gelassen wurde. Das ist das, was mit mir passiert ist und wo ich einmal wieder durch durfte. Und es war körperlich, es war so kalt, es fühlte sich wahnsinnig einsam an. Ich musste da jetzt alleine durch und ich musste da durch. Und darin habe ich aber den Atem gefunden. Weil ich habe, erstens habe ich mir auch die Augen aus dem Kopf geweint. Das war alles so furchtbar traurig. Ich hatte so viel Traurigkeit in mir drin. Ich habe so viel geweint. Ich habe da 3 Wasserflaschen getrunken und bin nicht auf Toilette gegangen. Ich habe alles rausgeweint und rausgeschnauft. Und meine Nase war so zu, war so zu. Ich konnte keine Luft kriegen. Und dann habe ich, mein Körper hat angefangen. Ganz automatisch. Mein Körper wollte ab einem gewissen Punkt atmen. Mein Körper wollte ab einem gewissen Punkt das schaffen, damit zu sein. Also ich nicht, nicht vom Kopf. Ich habe schon lange aufgegeben. Aber irgendwie mein Körper wurde reaktiviert. Und das ist das, was sie auch meinen mit dem Surrender. Gib dich dem hin. Und da steckt auch eine ganz tiefe Lebenslektion drin. Wie oft kämpfen wir gegen das, was ist? Wie oft kämpfen wir gegen das, was das Leben uns vor die Füße wirft? Ob das der Partner ist oder unsere finanzielle Situation, der Job, Emotionen im Großen und im Kleinen, immer wieder kämpfen wir. Aber eigentlich geht es darum, wie kann ich einen Weg finden, damit zu sein? Und damit kommt ganz viel Energie raus, die ich verwende im Kampf mit der Anspannung in meinem Körper. Und da fängt die Öffnung an. Und da fängt der Shift an. Da fängt die Wandlung an. Und das war das tatsächlich, wo ich gemerkt habe, ich kann das, ich kann das, ich komme hier durch. Und am nächsten, also als ich dann da durch war, dann kamen die ganzen positiven Gefühle, so dieses, boah, ich habe es geschafft, ich bin auf dem Berg gestiegen, boah, krass, ich habe es überlebt, ich bin nicht geschafft. Und ich habe ja auch gesagt, ich habe mit der Medizin, mit, man nennt sie Mama Ayahuasca in den Kreisen, ich habe mit ihr geredet, ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt hier, diesen Scheiß, ich komme nie wieder, nie wieder, ich mache das nie wieder. Und sie so, okay, du kommst wieder. In 5 Jahren. Und dann habe ich gerechnet und gerechnet. Nee, war das? Ich weiß nicht, sie hat gesagt, in 8 Jahren, 9 Jahren. Ich weiß die Zahlen nicht mehr. Ich habe es aufgeschrieben im Tagebuch. Aber auf jeden Fall habe ich gerechnet und ich so, das ist, wenn meine Tochter 18 ist. Du kommst wieder mit deiner Tochter. Und ich so, Gott, wenn meine Tochter 18 ist. Und ich habe ihr das Versprechen gegeben, dass ich es mache. Ich bin zwischenzeitlich wieder trinken gegangen, weil es mich einfach gerufen hat. Und ich weiß jetzt, dass ich viel sanfter trinken darf, also viel, viel weniger trinken darf und da auf die subtileren Anzeichen warten darf. Und ich werde meiner Tochter, weil ich genau weiß, dass ich ganz viel Trauma auch noch ihr übertragen habe, ich werde sie fragen, ob sie mitkommen möchte. Sie ist 18, sie kann dann eigene Entscheidungen treffen. Jetzt ist sie erst 13. Genau, es war vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren war mit, das war, genau, sie hat gesagt, in 8 Jahren kommst du wieder.
Mhm.
Was sie draus macht, ich werde sie nicht zwingen. Ich werde auf jeden Fall gehen, wenn sie 18 ist. Ja.
Okay, verstehe. Es steht noch aus, also.
Ja, genau.
Okay. Okay, dann bist du aber nach Hause gekommen und wie hast du dann weitergemacht? Was hast du deinem Mann gesagt, was du jetzt machen musst?
Atem. Irgendwas mit Atem. Und habe den Laptop aufgeklappt und habe geguckt, Atemausbildung. Und dann kam Biodynamic Breathwork and Trauma Release, hat mich sofort angezogen, weil sie 5 Elemente verbunden haben. Den Körper, die Bewegung, Berührung, also alles, was mich angesprochen hat. Und mein Mann, so pragmatisch wie er ist, ja, guck doch mal, mach doch mal eine PowerPoint-Präsentation mit all den Anbietern, die es gibt, den Vor- und Nachteilen. Und ich so, what? Aber habe ich sonst nie gemacht, habe ich tatsächlich gemacht, weil ich dachte, kann ja nicht schaden, habe die alle zusammengetragen, wer ist so auf dem Markt, was haben die für Ausrichtungen. Und dann am Ende habe ich gesagt, weißt du, und? Ich möchte mit denen trainieren, weil da geht mein Herz in. Da sind wir wieder bei diesem, der Körper entscheidet, ohne dass ich das durchdenken muss. Und das war super, das war mega, weil ich da gelernt habe, durch den Atem, transformatives Atmen, das heißt ein relativ schneller Rhythmus ein und aus, gibt es Variationen, aber das aktiviert den sympathischen Teil vom Nervensystem. Das heißt, wir setzen unseren Körper absichtlich unter Stress. Einerseits, um zu lernen, damit zu sein, genauso wie bei der Ayahuasca-Reise. Wir wollen nicht gerne bewusst mit Stress sein. Das fällt uns total schwer. Dann gehen wir lieber in den Kühlschrank und essen Eis oder, keine Ahnung, holen das Handy raus, lenken uns irgendwie ab. Und da einmal bewusst damit zu sein, zu lernen, ich kann das, das ist super. Und was es noch macht, ist, es bringt einfach alten Stress, der seit 100.000 Jahren im System abgespeichert ist, an die Oberfläche. Und wir dürfen dann mit alten Sachen atmen und die lösen. Und das ist einfach wirklich geiler Scheiß. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Man kann das auch wieder nicht in Worten erklären. Ich kann dir auch nicht erklären, wie ist eine Reise. Du musst es selber machen und für dich erleben, weil da steckt ganz viel Magie drin.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage Das mit der Atmung habe ich jetzt erstmal verstanden, werden wir bestimmt nochmal genauer drüber sprechen. Aber was genau versteht man unter Trauma? Oder wie definiert sich das? Das ist für mich so sehr allgemein. Klar, ich habe mich natürlich auch noch nicht so intensiv damit befasst, aber vielleicht kannst du mir das noch so ein bisschen besser näher bringen, was genau man darunter verstehen sollte, kann.
Total gerne, weil bei Trauma denken die meisten an Flugzeugabsturz oder Echt? Naturkatastrophe, diese riesigen Dinge. Ach, der war im Krieg, kein Wunder, dass der so zurückkommt. Wovon ich spreche, wenn ich Trauma sage, ist in erster Linie Bindungstrauma oder Kindheitstrauma.
Mhm.
Trauma, was die meisten von uns in irgendeiner Form erlebt haben. Und da kommen wir wieder zurück zu dem, was junge Menschen brauchen. Wir brauchen Bezugspersonen, die sicher sind für uns. Weil selbst wenn wir was ganz Katastrophales erleben, wie 9/11 hier in Amerika, als die Twin Towers eingestürzt sind, selbst wenn ich da daneben stehe und das erlebe, und das ist schrecklich, wenn ich Eltern habe, die mir den Eindruck geben, ich muss das hier nicht alleine durchmachen, die mit mir danach reden, das besprechen, gucken, wie geht's mir emotional, mir helfen, das aufzulösen, dann kann ich fast alles überstehen. Wir sind super resilient als Menschen. So, was ist Trauma? Trauma ist, wenn ich eben diese Bezugspersonen nicht habe. Wenn die Bezugspersonen, die ich habe, auf irgendeine Art und Weise toxisch nicht gut sind, emotional nicht verfügbar, körperlich nicht verfügbar. Und das heißt nicht, dass das böse Menschen sind, ne? Also mein Vater war Alkoholiker und er hat sich den Alkohol nicht gesucht, weil er total Lust drauf hatte, cholerisch zu sein, sondern weil er selbst eine super schreckliche Kindheit hatte und keine Chance hatte, das zu verarbeiten, ne? Also nicht, ich will das nicht rechtfertigen, es war immer noch schlimm, was er gemacht hat. Das ist lediglich das Verständnis. So, also wenn unsere Elternbezugspersonen nicht für uns da sein können. Und das kann zum Beispiel traumatisch, kann auch sein, der ganze Geburtsprozess. Wenn die Mutter im totalen Stress ist, weil sie vielleicht gerade durch eine Scheidung geht oder, keine Ahnung, 60 Stunden die Woche arbeiten muss, was auch immer. All das geht schon in das kleine, ungeborene Wesen über. Es kann stressvoll sein, wenn nach der Geburt das Kind direkt von der Mutter getrennt wird, weil ein Kaiserschnitt notwendig war, was auch immer. Das können total nachvollziehbare, gute, wichtige Gründe sein. Was ich versuche zu sagen, ist, dass für ein kleines Baby all diese Gründe keine Rolle spielen, weil dieses Baby fühlt sich scheiße und es braucht einfach jemanden, der gerade da ist. Und im Idealfall die Menschen, die es kennt und denen es vertraut. Und so zieht sich das dann weiter durch die Kindheit. Also es kann sein, dass wir, keine Ahnung, weil die Eltern dachten, oh, der Junge muss gut in der Schule sein, dass wir vielleicht mit Druck beigebracht bekommen, jetzt irgendwie extra nachzuarbeiten in Mathe, immer eine Eins haben zu müssen, ansonsten sind wir nicht gut. Das können wirklich kleine Sachen sein. Um das runterzubrechen und einfach zu machen, es passiert etwas, was ich als junger Mensch nicht verarbeiten kann, was ich nicht verstehe, was vieles, was in mir Stress auslöst. Dieser Stress ist in meinem Körper, ich will kämpfen oder fliehen, kann das nicht. Und es gibt keine Auflösung. Also das heißt, dadurch, dass ich nicht kämpfen kann und nicht fliehen kann und keiner da ist, dem ich mich anvertrauen kann, trage ich den Stress in mir rum. Und so wie bei mir, Alkoholiker, Vater, unberechenbar, jähzornig, kommt ein Stresszyklus nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Und der kleine Körper ist so voll mit Angst und Stress irgendwann, dass es versuchen muss, Ventile zu finden. Und ich habe dann mit 13 angefangen, mich über die Toilettenschüssel zu hängen. Das war tatsächlich ein Ventil für mich. Essen hat sich gut angefühlt, ich liebe süß. Und damit konnte ich ganz schön viel Stress die Toilettenschüssel runterspülen. Ja.
Dann hast du die Ausbildung gemacht. Die war ja wunderbar. Du hast sie ja auch perfekt ausgesucht über die E-PowerPoint.
Ja.
okay, was war dann? Dann nehme ich mal an, hast du das Gelernte ja erstmal bei dir selber angewendet? Ist das korrekt?
Bei mir selber, und ich habe auch direkt angefangen, mit Leuten zu arbeiten, weil das Teil der Ausbildung war, da gar nicht erst lange einen großen Bogen rumzumachen, weil wir haben ja dann gerne auch Angst, oh Gott, was mache ich mit den anderen? Und das wurde tatsächlich uns von Anfang an ins Herz gelegt und das war wunderschön, auch zu merken, Selbstbewusstsein zu kriegen, ich kann das, ich kann den Raum für andere halten, weil ich auch da, ich bin gewillt, tief zu reisen und mir meine tiefste Kacke anzugucken. Ich sag's jetzt einfach mal so. Das heißt, ich kann im Umkehrschluss auch okay sein, wenn du gerade auseinanderbrichst, voll Angst hast, in deiner Wut bist, weil ich kenne das, ich kenne diesen Ort und ich habe da super viel Empathie, weil ich war da schon und ich weiß, da gibt es einen Weg raus. Ich bin da ganz sicher, habe da super viel Vertrauen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass das reicht mir nicht, der Atem. Und ich habe eine Dokumentation geguckt, der Myth, wie heißt das? The Wisdom of Trauma heißt der Film. Die Weisheit des Traumas von Dr. Gabor Maté. Und das ist eine. Bitte?
Worum geht's da?
Da geht es genau darum, was Trauma ist, was wir glauben, was es ist und was es eigentlich ist. Unity hatte gerade eine Woche lang die deutsche Version, leider haben wir das gerade verpasst, kostenlos online zur Verfügung. Aber den Film gibt es immer mal wieder online. Da muss man einfach mal ein bisschen die Augen offen halten. Und in diesem Film macht Gabor etwas mit Tim Ferriss, den kennst du vielleicht auch, der ist ein relativ
Kenne ich
bekannter
tatsächlich.
amerikanischer YouTuber, Blogger. Und zwar zeigt er ihm, dass das, was er glaubt, nicht die Wahrheit ist, sondern auf eine traumatische Kindheitserfahrung zurückgeht. Und er löst es mit ihm auf und zeigt ihm, siehst du, wann auch immer etwas in deinem Alltag passiert und du denkst, diese Person, ah, wie schlimm, dass diese Person das mit mir macht, meine Partnerin, der Postbote, wie auch immer. Dann können wir davon ausgehen, dass diese Person nur der Bote ist, der Spiegel ist von einem sehr, sehr alten Schmerz, den wir in uns tragen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, boah, das ist so kraftvoll. Das ist so augenöffnend. Das will ich auch können. Und dann habe ich geguckt, ob ich bei ihm die Ausbildung machen kann. Und da ich zum Glück meine Atemausbildung gemacht habe, man brauchte immer schon eine Vorausbildung und musste schon mit Menschen gearbeitet haben, war mir das der Türöffner für diese Ausbildung. Und ja, und da habe ich noch mal ein bisschen. Also beim Atem war es sehr viel mit dem Körper, gar nicht viel verstehen, sondern mit dem Atem reingehen, mit dem Körper sein, was die meisten von uns auch verloren haben, die Fähigkeit, einfach mal eine längere Zeit wirklich in die Verbindung mit sich selbst zu gehen. Und was Gabor Maté macht, das ist ein psychotherapeutischer Ansatz, der uns hilft zu verstehen, warum mache ich das immer wieder? Ja, also warum habe ich diese Muster? Warum verhalte ich mich auf diese Art und Weise? Was ist da los? Und zu verstehen, dass all das im Prinzip Schutzmechanismen waren, weil wir niemanden hatten, der uns beschützt hat, weil wir nicht die ideale Voraussetzung hatten, haben wir als junge Menschen Schutzstrategien entwickelt, die damals richtig klug waren, um nicht in Ärger zu geraten, um nicht allein zu sein, um nicht allein zu sein mit all den Gefühlen und dem Stress. Aber als erwachsene Menschen stehen uns diese Sachen meist echt im Weg. Wenn ich ganz automatisch ferngesteuert zur Tiefkühltruhe gehe, um das Eis rauszuholen, ja, das hat mir irgendwann mal richtig sinnvoll, hat irgendwann richtig sinnvoll für Beruhigung in meinem System gesorgt, aber heute sorgt es vielleicht dafür, und da sind wir bei dem Thema, dass ich vielleicht doch viel mehr Kilo auf meinen Hüften habe, als ich das eigentlich möchte. Genau, und da einmal reinzutauchen und zu verstehen, ah, deswegen mache ich das. Mit mir ist nichts verkehrt. Das, was ich immer dachte, ich krieg nichts hin, meine Finanzen, alles Chaos. Ich bin ein Desaster. Nein, ich bin gar kein Desaster. Ich war einfach nur so, weil alles in meinem Umfeld immer ein Riesendesaster und Chaos war.
Die erste Ausbildung, die Atemausbildung, die war aber auch schon ja mit dem Hintergrund Traumabewältigung, richtig? Ne?
Total, genau.
Hatte das schon mit drin. Okay, gut. Und dann eben diese zweite Ausbildung. Was für Techniken hast du da denn vielleicht gelernt, die du auch ja so ganz einfach näher bringen kannst oder die man vielleicht erklären kann? Weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch viele Teile super schwierig sind, jetzt in den Podcast näher zu bringen.
Ja, also was ich durch das Compassionate Inquiry mit Gabor Maté gelernt habe, das kann ich tatsächlich jetzt nicht einfach so runterbrechen. Hättest du mir ein bisschen Vorlauf geben können, um vielleicht eine juicy Frage zu formulieren. Man kann zum Beispiel bei Triggern gucken, doch das geht. Bei Triggern gucken, was ist da gerade passiert? Also man kann sich eine Reihe von Fragen stellen. Was ist da gerade passiert? Wie hat mich das fühlen lassen? Was passiert in meinem Körper, wenn ich daran denke? Und das am besten schriftlich zu machen. Welche Gedanken habe ich, wenn ich an diese Triggersituation denke, über mich? Ja, und da kommt in der Regel, oh, keine Ahnung, ich war so blöd, Wie konnte ich nur, ne? Also dann kann man dieses alles aufschreiben. Und auch, was denke ich über diese andere Person? Und dann kann man im zweiten Schritt einmal all das über die andere Person, könnte ich sagen, oh, auf Patrick ist kein Verlass, der ist ein Arsch, der lässt mich hier hängen. Ja, und dann kann ich mal, angenommen, du kommst zu spät. Wir hatten das ja gerade eben. Wir wollten, haben uns verabredet für diesen Podcast,
ja,
und sind 10 Minuten zu spät gekommen. Und ich dachte, ach Gott, vielleicht hat er einfach wegen seinem Baby irgendwie das verschlafen. Ne? Also ich war da in dieser wertschätzenden Haltung. Aber ganz oft sind wir, oh Gott, hat er mich vergessen? Was für ein Arsch? Blablabla. Und dann zu gucken, was könnten noch für Gründe sein, dass Patrick vielleicht jetzt nicht direkt da ist? In Wahrheit habe ich verschlanzt, dass du mir schon den Zoom-Link geschickt hast, um das hier mal aufzulösen. Aber ne, für den Fall, dass ich sauer auf dich bin, für den Fall, dass es dein Fehler gewesen wäre, was können noch für Gründe sein? Ah, der hat gerade ein Baby, der ist vielleicht, hat es vergessen. Oder da können tausende Gründe sein, warum Menschen etwas nicht machen. Also da einmal in den Perspektivwechsel zu gehen und auf sich selber. Diese Liste, die ich mir aufgeschrieben habe mit diesen Gedanken, woher kenne ich die? Woher kenne ich diese Gedanken? Sind die neu? Oder wenn ich zurückgehe, wann ist der Ursprung? Was ist eine erste Situation, an die ich mich erinnern kann? Und da einmal reingehen. Und da haben wir eigentlich schon die Wurzel. Das ist so eine ganz, ganz kleine Übung, die wir machen können, wo wir so ein bisschen Einblick bekommen. Und mit dem Atem, ganz ehrlich, ich habe ja mit Conny Besalski und Christine Schmidt noch Intersoma Breath hinten dran gehängt, was uns hilft, unser Nervensystem zu regulieren. Und mit dem Atem, eine ganz einfache Übung, die ich super regelmäßig mache, ist bei Stress den Atem, den Ausatem länger werden als den Einatem. Ausatem länger werden lassen als den Einatem. Ich war gestern bei einer Kryotherapie, das erste Mal in so einer Kältekammer. Und das war schon, huf. Ja.
Da hat man auch natürlich eine große Rolle, richtig, ja.
So, und der Ausatem darf länger sein, wenn wir merken, ich bin im Stress, wenn wir merken, oh, mein Partner bringt mich gerade auf die Palme oder ich, na, werde hier gerade wütend. Lass den Ausatem für einen Moment länger werden als den Einatem. Sammel dich, verbinde dich mit deinem Körper, bevor du ausbrichst.
Mhm. Jetzt stellen wir uns noch einfach mal vor, ich finde dich jetzt super und habe jetzt vielleicht irgendwie deinen Kanal gesehen oder habe dich auf anderem Weg gefunden über den Podcast hier und weiß aber gar nicht, was für ein Trauma ich habe. Ich kann mir vorstellen, dass das oftmals so ist, oder?
Ja, ja. Total.
Sag aber, das, was die Katrin da erzählt, das klingt irgendwie schlüssig und das klingt auch einfach interessant und ich möchte mich auch mit mir beschäftigen. Jetzt komme ich auf dich zu. Wie kannst du denn mit mir herausfinden, was mein Trauma ist? Ich glaube, die Frage, die ist noch bei mir noch irgendwie verankert.
Ah, okay. Und zwar, also ich arbeite auch gar nicht so, dass wir gucken, was ist denn jetzt Patricks Trauma?
Okay. Das ist mir so angenommen.
Ja, das ist auch oft gar nicht so super relevant. Also ich hole mir schon Informationen über dich ein, wenn wir anfangen zusammen zu arbeiten. Hm. Was mir aber viel wichtiger ist, wenn wir arbeiten, wo drückt jetzt gerade der Schuh? Was sind deine Baustellen in deinem Leben? Keine Ahnung, isolierst du dich immer und hast nie soziale Kontakte oder willst eigentlich dich selbstständig machen und hängst aber bei deinem Arbeitgeber fest und weißt jeden Tag, keine Ahnung, ich habe eine super krasse Körperreaktion, weil ich weiß, der macht nur blöde Sachen und ich will da eigentlich gar nicht mehr sein. So. Und diese Dinge sind ein ganz guter Spiegel, wo wir noch nicht frei sind, wo wir noch in irgendwelchen alten Gedankenschleifen festhängen oder in irgendwelchen Mustern. Good girl, oh, ich muss aber zu dem Arbeitgeber gehen, sonst ist der sauer auf mich und ich will nicht, dass der sauer ist, ne? Und wir gehen quasi rückwärts und wir gucken, was ist idealerweise in deinem Leben los? Und dann kitzeln wir so ein bisschen deine Wünsche wach. Bedürfnisorientiert waren wir gerade. Die meisten von uns haben keine Ahnung, was wir wollen. Wir kriegen ein gutes Gefühl dafür, was wir nicht wollen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wenn alles möglich wäre, was willst du? Wofür schlägt dein Herz? Und damit sich auch zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, das allein kann schon eine Aufgabe sein. So. Und wenn ich aber deine Baustellen kenne, dann würden wir ganz gezielt in konkrete Probleme reingehen und verfolgen das einfach zurück. Oder wir arbeiten einfach mit deinem Körper und lassen uns überraschen, was da gerade hochgeholt werden möchte. Also da gibt es verschiedene Wege und Möglichkeiten. Wir sitzen am Ende nicht da und ich habe eine lange Liste und eine Diagnose, was dein Kindheitstrauma ist. Das ist total irrelevant. Viel relevanter ist, wo ist es dir zu eng? Wo magst du mehr Raum? Wo ist so viel Stress und Druck? Vor allen Dingen körperlich, ja? Wenn du an bestimmte Dinge in deinem Leben denkst, wir haben immer eine Körperreaktion, wir kriegen sie nur oft nicht mit. Und wo dürfen wir einfach tatsächlich ein bisschen mehr Leichtigkeit und Lustigkeit einladen? So.
Mhm. Ich habe das jetzt so verstanden, dass es so im Prinzip so zwei Wege gibt. Einmal dieses, was möchtest du? Und dann quasi zurückarbeiten, ne? Um dann vielleicht einen anderen Weg zu finden oder ja, vielleicht das, ich nenne das Problem, keine Ahnung, ob das der richtige Begriff ist, zu lösen, in Anführungszeichen. Oder den anderen Weg, hast du ja kurz gesagt, über die Atmung, wenn ich das noch richtig verstanden habe, einfach zu schauen, was passiert, wenn man sich darauf einlässt.
Ja.
Also so einmal vorwärts arbeiten, einmal rückwärts arbeiten. Ist das korrekt?
Ja, und was aber auch ganz viel in der Mitte ist, jetzt wo du es so sagst, ist dieses, du bist total okay, wie du bist.
Mhm.
Und damit haben die meisten von uns ein Riesenproblem. Weil ja, wenn ich Erfolge hatte und Dinge gut mache, ja, dann gebe ich mir natürlich vielleicht. Und noch nicht mal dann können wir es sehen und das feiern.
Mhm.
Sondern der Fokus geht ganz automatisch auf all die Sachen, die blöd gelaufen sind. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir so einen Tag Revue passieren lassen, dann feiern wir uns ganz selten für, oh ja, ich habe heute mit meinem Baby gekuschelt. Oh, ich habe heute ein nettes Wort zu meiner Frau gesagt. Das ist für uns so irrelevant und normal. Aber wenn wir irgendwie einen Ausrutscher hatten, aus Versehen jemanden was Doofes an den Kopf geknallt haben, da hängen wir uns manchmal Tage, Wochen lang daran auf. Und meine Arbeit geht dahin, es zu normalisieren, dass wir Menschen sind, die Fehler machen. Und dass alles, was du mitbringst, einen guten Grund hat. Und du nicht von Natur aus ein böser Mensch bist. Und du anfangen darfst, wertschätzender mit dir selber umzugehen. Und dich für das zu sehen und zu erkennen, was du bist. Dafür haben wir ganz oft keinen Blick.
Wie kann ich das selber schaffen? Das ist jetzt wahrscheinlich die ultimative Frage. Wie kann ich das schaffen, ohne dass ich jetzt gleich mich auf jemand anderes, jemand Fremdes vielleicht auch einlasse, der oder die mir hilft, in dem Fall du vielleicht. Welche Techniken empfiehlst du oder welche Übungen gibt es da, die du sofort empfehlen kannst, die total einfach auch von der Umsetzung ist, weil ich glaube, wenn es zu kompliziert wird, dann macht man es wahrscheinlich auch nicht. Und wenn man zu viel sich vielleicht beschäftigen muss mit sich selber, dann ist es auch gleich wieder unangenehm. So eine einfache Übung, die vielleicht so der erste Schritt sein kann.
Ich habe es ja heute am Anfang vom Interview gesagt, heute wird ein guter Tag. Also du hast mich gefragt, wie geht's dir? Und ich so, mir gut. Mir geht's gut. Nee, ich habe eigentlich gesagt, heute ist ein guter Tag. Und dann hast du gesagt, was macht den Tag zu einem guten Tag? Und ich so, ich habe das eben beschlossen.
Ja, das ist sehr gut.
Wir haben heute eine Wahl. Das ist übrigens auch Trauma, dass wir damals keine Wahl hatten. Wir konnten uns nicht aussuchen, was mit uns passiert und in welchem Umfeld wir sind. Aber heute als Erwachsene haben wir eine Wahl. Wir können uns jeden Tag entscheiden. Und bei manchen Sachen nicht so gut. Manche Muster sind so tief eingefahren, die wollen einfach über alles drüber rollen. Aber zu einem gewissen Grade kann ich mir am Morgen eine Intention setzen, einchecken. Wie will ich heute sein? Und dann würde ich genau so eine kleine Sache machen. Also heute ist ein guter Tag, kann sich ja auf unterschiedliche Arten und Weisen entwickeln. Aber wenn ich mir zum Beispiel sage, heute will ich meinem Partner liebevoll begegnen oder heute will ich mir liebevoll begegnen. Das wäre schon mal ein guter Start. Also sich diese Intention zu setzen und sich irgendwas zu suchen, was einen immer wieder unterwegs erinnert. Ich habe da gerne auch solche Screensaver. Ich halte das mal hoch. Da steht drauf, ich bin unschuldig, weil ich gerade im Buchprozess mit Michael Brown bin. Und das ist ein Wochenmantra. Also dann kann man sich so einen Screensaver machen. Ja, das ist eine kleine Sache, die mir einfällt. Ich will aber ergänzen, dass die meisten von uns nicht alleine aus ihrem, das wollte ich Loch sagen, ich sag's einfach mal, aus ihrem Loch kommen, weil so hat es sich für mich damals angefühlt. Wir brauchen Menschen. Trauma ist aufgrund mangelnder Beziehung entstanden und Trauma kann durch wertschätzende Beziehungen geheilt werden. Und das muss kein Therapeut oder Coach sein. Das kann ein Partner sein, der mich unterstützt. Ich kann meinem Partner sagen, heute ist ein guter Tag, hast du Lust darauf? Und dann kann man sich gegenseitig darin unterstützen, ja? Oder eine Freundin oder wer auch immer. Also man muss kein Geld dafür ausgeben, möchte ich damit sagen. Es braucht allerdings Beziehungen.
Macht ja auch Sinn. Ja.
Macht Sinn.
Wenn das die Wurzel ist, dann kann man es auch nur da bekämpfen oder beheben. Ich interessiere mich ja sehr für die Atmung, deswegen musst du mir jetzt auch nochmal dahingehend eine tolle Übung oder nochmal einen tollen Ansatz für die Atmung vielleicht geben.
Ein Ansatz wofür?
Ja, einen Ansatz vielleicht, besser mit mir umzugehen, mehr auf mich zu achten. Wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich fühle das, was du da sagst, und Atmung hat mir schon immer gut getan, was kann ich da vielleicht machen?
Hast du schon mal was von der kohärenten Atmung gehört?
Nein, ich weiß nicht genau, was das ist.
Okay, pass auf. Das ist auch was, da könnt ihr euch, also alle, die jetzt gerade zuhören und zugucken, einmal bei YouTube kohärente Atmung eingeben. Ich habe da auch übrigens eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, also so eine geleitete Atemreise. Das kohärente Atmen ist richtig toll. Ich mache das selber jeden Tag. Es bringt den Körper in Balance, denn jeder Einatem, also wenn wir ganz normal atmen, jeder Einatem stimuliert den Sympathikus, also das heißt den Teil vom Nervensystem, der für Kampf und Flucht zuständig ist. Und jeder Ausatem stimuliert den Parasympathikus, das heißt unser Rest and Digest heißt das auf Englisch, also unseren Ruhepol sozusagen. Das heißt, jeder Atemzyklus von Natur aus ist ein Wechselspiel aus Sympathikus und Parasympathikus. Und was macht die kohärente Atmung? Da atmet man ganz ruhig durch die Nase ein und aus auf eine Dauer von 5,5 Sekunden. Also 5,5 Sekunden ein, 5,5 Sekunden aus, ohne Pause dazwischen. Und das stimuliert den Sympathikus und den Parasympathikus. Das heißt, es bringt unserem Körper Energie und Fokus und Klarheit und erlaubt dem Körper gleichzeitig komplett runterzufahren. Also das ist so, der Körper ist dann irgendwann in so einem Zustand von, oh, der schläft gleich ein. Das kennst du vielleicht von Mönchenmeditationen. Und der Geist ist aber super klar und dabei, weil man ja auch mit dem Fokus beim Atem ist. Und wie der Name das sagt, diese Atmung bringt den gesamten Körper in eine Kohärenz. Also Geist, Körper, Herz, alles wird in Balance gebracht. Das ist richtig schön. Und ich mache das jeden Tag, weil es entspannt mich und es energetisiert mich. Und das ist eine richtige Herzensempfehlung. Und da kannst du auf YouTube kurz überall gucken, da gibt es super viele Tracks, zu denen du atmen kannst, die den Gong haben, auch in verschiedenen Zählzeiten, weil am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig, diesen Rhythmus zu halten und man gewöhnt sich dann irgendwann dran, ja.
Dieser Rhythmus, damit meinst du diese 5,5 Sekunden, hast du, glaube ich,
gesagt? Ein und aus, genau.
Ein und aus, also 5,5 ein und dann 5,5 aus.
Genau.
Hast du aber vorhin auch gesagt, dass das Ausatmen bewusst länger gehalten werden soll, teilweise, ne, als das Einatmen. Und das ist etwas, worauf ich manchmal achte. Ich mache das nicht täglich bewusst, aber immer mal wieder so, weil ich auch merke, dass es mir einfach gut tut, ja, ohne jetzt das weiter genau definieren zu können. Es tut mir einfach gut. Und dann achte ich darauf, dass ich länger ausatme, als ich einatme.
Ja.
Warum ist das so? Und wenn das so ist, überhaupt, welchen Zyklus empfiehlst du da oder warum macht man den jetzt in der kohärenten Atmung nicht?
Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Bei der Kohärenz geht es tatsächlich darum, alles in Gleichklang zu bringen, in Balance zu bringen. Das kann man übrigens auch super gut beim Spazierengehen üben, dass man zum Beispiel, wenn man läuft, 4 Schritte einatmet und 4 Schritte ausatmet. So. Hm? Wenn du jetzt länger ausatmest, dann ist das Ziel, das Nervensystem zu beruhigen, den Körper zu beruhigen. Also das passiert, wenn du länger ausatmest. Und das kannst du, das sollte, du hast gerade gesagt, sollen. Bei mir gibt es kein Sollen und Müssen. Es tut aber verdammt gut. Und auch das kann man zum Beispiel beim Spazierengehen üben oder abwaschen oder wie auch immer. Jederzeit und auch gucken, dass ich mit der Ausatmung zum Beispiel alles entspanne. Ah, meine Schultern waren gerade zu den Ohren gezogen. Oh, meine Gesichtsmuskeln sind angespannt. Also da wirklich so ein bisschen Weichheit einzuladen. Und was noch passiert, ist, dass beim Ausatmen Beim längeren Ausatmen, also wir glauben ja immer, wir brauchen viel Sauerstoff. Gab es ja auch irgendwie so die Sauerstoffkammern und so. Und das ist alles ein bisschen Blödsinn, weil wir oft eine völlig okaye Sauerstoffsättigung haben. Was uns aber mangelt, ist die Fähigkeit, mit einem steigenden CO2-Level im Körper klarzukommen. Und CO2 brauchen wir aber, damit sich unsere Gefäße weiten, damit sich die Muskeln entspannen. CO2 beruhigt das Nervensystem. Das heißt, wenn ich länger ausatme, steigt mein CO2-Level. Du kannst es noch ein bisschen höher drehen, indem du die Luft vielleicht sogar noch ein bisschen anhältst am Ende, bevor du wieder einatmest. Dann steigt das CO2-Level so richtig. Und damit trainierst du quasi auch Resilienz. Also weißt du, es gibt ja diese Apnoe-Taucher, die so super tief tauchen und extrem lange Luft anhalten können. Das ist ja nichts anderes. Die kommen super gut klar mit einem extrem ansteigenden CO2-Level und sind aber wie der Fels in der Brandung. Die schubst nichts um. Und das ist dann in der Regel auch wahr fürs Leben. Also wenn ich das schaffe, mit meinem Atem zu sein, die Luft anzuhalten, länger auszuatmen, werde ich ruhiger, werde ich resilienter. Achso, und eine Sache noch, ich hoffe, das wird nicht zu confusing. Wenn man kohärent atmet und sagt, oh ja, das ist total easy peasy, 5,5 ein und 5,5 aus, dann atme zwei Zyklen ein und zwei Zyklen aus.
Ui, okay.
Oder atme.
Beim Einatmen finde ich das schon sehr lang, jetzt einfach vom Gefühl her.
Probier es einfach mal spielen. Erlaub dir zu spielen, erlaub dir Spaß zu haben, weil es gibt keine Regeln, sondern es gibt so ein, in meiner Welt, so ein Erforschen mit dem eigenen Körper. Und was ich auch manchmal mache beim kohärenten Atmen, dass ich diesem Zyklus folge, dann atme ich einmal ein und gucke, wie viele Gongs schaffe ich es, meinen Atem anzuhalten und mich da rein zu entspannen.
Mhm.
Ja, also es haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten hier.
Ja, das heißt, würdest du sagen, dass du durch deine eigens gelernten Techniken und Methoden deine, sagt man dann, Traumata bewältigen kannst oder die hinter dir gelassen hast? Oder ist das so, dass man da ständig dran arbeiten muss?
Ach, lieber Patrick, so weit würde ich nicht gehen, dass ich irgendwas bewältigt und hinter mir gelassen habe. Es zeigen sich immer wieder Sachen. Und es gibt immer noch Dinge, die ich tue, auf die ich nicht stolz bin. Ich sehe einen gewaltigen Unterschied zu der Katrin, die angefangen hat. Also als wir gerade gesagt haben, ne, ich war ein Desaster, irgendwie habe da mit Glas rumgespielt. Und wenn ich mir die Katrin angucke, dann sehe ich, wow, ich bin wirklich krass gewachsen und ich bin so stabil in mir und geerdet. Also das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und es gibt immer noch Momente, ich habe jetzt seit einer Woche homeschoole ich unseren Sohn. Das haben wir relativ spontan entschieden. Und das hat alles durcheinander gewirbelt und wieder Stress in mir verursacht. Und dann habe ich wieder meinen Mann angemauzt und ich denke, oh, das war doch jetzt echt nicht notwendig. Also ich sehe, was passiert, das ist zumindest schon mal der Unterschied. Ich merke es, ne? Ich mache es nicht einfach nur und denke, okay, jetzt ist alles gut und richtig so. Aber was ich damit sagen will, bestimmte Dinge sind so fest eingebrannt, dass sie sich immer wieder mal melden. Und dann dürfen wir hingucken und sagen, okay, bin ich nicht besonders stolz drauf, aber ich kann verstehen, wo es herkommt. Da sind wir wieder bei diesem wertschätzenden, liebevollen Ansatz, bei dem Selbstmitgefühl. Ja, es ist dir gerade alles zu viel. Deine Bedürfnisse gehen gerade den Bach runter. Du versuchst dir auf allen Hochzeiten zu tanzen. Ich kann es verstehen. Und gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie wir das wieder ins Lot rücken können? Also ganz, ganz viel konnte ich hinter mir lassen. Keine Bulimie mehr. Ich bin auch kein Borderline-Typ mehr. Da bin ich schon lange rausgewachsen. Aber ich kann schon auch noch toxisch sein, um ganz, ganz ehrlich zu sein. Ja.
Würdest du sagen, dass jeder toxisch sein kann?
Ich glaube schon. Wir sind alle so einem Stück weit Opfer von Dingen, die uns nicht hätten passieren sollen, die wir nicht hätten erleben sollen. Und weil das alles unbewusst gespeichert ist und wir wenig Bewusstsein haben über das, was wir so sagen und tun, ganz sicher sind wir, haben wir alle toxische Züge und sind alle irgendwann mal Täter, wenn man das in diesen ja schon fast gemeinen Ausdrücken ausdrücken möchte, ja.
Mhm. Was ist denn deine zukünftige Mission oder Vision, wie auch immer man das ausdrücken möchte? Und was möchtest du bewirken?
Ich beschäftige mich gerade wieder sehr intensiv mit der Frage, wie geht ein glückliches Leben? Weil wir so viele Karotten haben, denen wir hinterherrennen. Ob das jetzt Instagram ist, noch mehr Follower. Und du hast ein Business, du kannst noch erfolgreicher sein. Und es geht immer um noch mehr und noch weiter und noch schneller und noch höher. Und wir haben schon so viel erreicht. Aber irgendwie, irgendwas habe ich noch nicht kapiert, glaube ich. Ich glaube, ich habe irgendwas noch nicht kapiert. Ich glaube, ich mache viele Dinge noch viel zu kompliziert. Und meine Mission, wenn man so will, die ist erstmal nur dabei herauszufinden, wie kann es vielleicht noch einfacher und noch lustiger gehen, ohne dass, weil du hast gesagt, oh, muss man denn immer wieder an dem Trauma arbeiten? Ich habe dir ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Also das ist doch, also weißt du, wenn das ist, womit ich mich bis zum Ende meines Lebens beschäftige, jo, das ist irgendwie nicht so vielversprechend. Sondern ich will nicht Mission sagen, sondern ich mag für mich herausfinden, wie es noch leichter gehen kann. Ich mag für mich herausfinden, was ich vielleicht übersehe, wo ich es so verkompliziere. Und ich mag immer Menschen mitnehmen auf meinen Weg, weil ich merke, dass es anderen was bringt. Und mir nicht mehr so viel den Kopf darüber machen, ob das jetzt in meine Expertise passt oder nicht, sondern ich mag mir erlauben, lustig ich selbst zu sein und darauf vertrauen, dass das Türen öffnet, von denen ich noch gar nicht weiß, dass sie für mich bereitstehen. Ja.
Dann habe ich noch eine abschließende Frage, die vielleicht genau dazu passt.
Ja.
Wenn du nur eine Möglichkeit hast, auf ein Poster, was ich dir jetzt gebe, eine Message aufzuschreiben, eine einzige Message, die du am liebsten allen Menschen mitgeben möchtest, welche wäre das?
Ich bin. Und zwar jeder, der das liest, weiß, ich bin. Ah, und ich kann es gerade nicht besser erklären, Patrick. Aber wie ich es eben gemeint habe, ich glaube, wir machen ganz vieles zu kompliziert. Wir wollen, dass wir irgendwas sind und irgendwer sind. Und vielleicht dürfen wir uns mehr erlauben, einfach nur zu sein. Und wenn ich schreibe, ich bin, dann ist das nicht nur für mich, sondern auch für jeden anderen da draußen die Erinnerung, einfach nur mal sein zu dürfen.
Das finde ich eine schöne Message und die hast du, glaube ich, sehr gut erklärt. Ja, möchtest du noch etwas dem hinzufügen?
Nee, ich fühle mich total komplett und ich bin super, super dankbar für die Arbeit, die du machst, für die Arbeit, die ich machen darf, für alle, die zuhören und sich selber auf den Weg machen. Ganz, ganz, ganz viel Dankbarkeit.
Ich habe eine Menge gelernt in dieser Folge. Und das ist für mich immer wichtig. Und ich hoffe, alle, die zugehört haben, haben auch etwas mitgenommen und finden natürlich auch ihren Weg vielleicht zu dir, um da noch eine Menge mehr zu lernen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
Ich
nächsten Mal.
danke dir.